Die brauche ich gleich, deshalb muss ich sie erstmal leeren. Die dient im Weiteren als Anschauungsmaterial. Ja, liebe Festgemeinde, liebe Erntedankgemeinde, wir haben uns gerade gegenseitig aus dem Psalm 104 zugesagt oder uns selbst aufgefordert, lobe den Herrn, meine Seele. Lobe den Herrn, meine Seele, so beginnt und so endet der 104. Psalm. Er schaut auf die Schöpfung und den Erntesegen und kommt damit zum Staunen über Gott und von da zum Lob und zum Dank für Gottes Versorgen. Und zwar für sein Versorgen, nicht alleine für uns, sondern für alles, was lebt, dass er sich darum kümmert, dass er es im Blick hat, dass die Tiere genug zu essen haben und dass es wächst und gedeiht auf den Feldern. In dem heutigen Predigttext, den ich uns nachher lese, klingt es so ganz anders, als wir es gerade von den Psalmbetern gehört haben. Da heißt es nämlich, auch eine Selbstaufforderung, ich will sagen zu meiner Seele, liebe Seele, du hast einen großen Vorrat für viele Jahre. Habe nun Ruhe, iss, trink und habe guten Mut. Nun, die Bibelkenner unter uns, die wissen, dass das ein Zitat ist aus dem Gleichnis, das Jesus von dem sogenannten reichen Kornbauern erzählt. Doch lasst es noch einmal für sich selbst wirken. Ich will sagen zu meiner Seele, liebe Seele, du hast einen großen Vorrat für viele Jahre, habe nun Ruhe, iss, trink und habe guten Mut. Das klingt, wenn wir es auf uns wirken lassen, doch eigentlich sehr modern, oder? Da haben wir jemanden, der offensichtlich mit seiner Situation zufrieden ist. Er wird ja auch als reich beschrieben und er hat eine reiche Ernte eingefahren. Und er denkt nachhaltig, das ist ja heute ganz wichtig, nachhaltig zu denken. Er sagt sich, wie erhalte ich das, was ich geerntet habe? Also er pulvert das nicht direkt alles raus, sondern sagt, das muss ich erhalten, dass ich möglichst lange davon zehren kann. Und er achtet auch auf das, was heute so schön Life-Work-Balance heißt, also darauf, dass er in einer angemessenen Weise oder in einer sogar angenehmen Weise die Arbeit, die er investiert hat, jetzt auch investieren kann, um dann es sich gut gehen zu lassen. Darauf achtet er. Er ist nachhaltig, er ist auch in gewisser Weise achtsam. Er hat nämlich seine Seele im Blick. Das ist ja bei jemandem, der so viel Reichtum hat, gar keine Selbstverständlichkeit. Er hat seine Seele im Blick und möchte auf seine Seele achten und es seiner Seele einrichten, dass es ihr gut geht. Also da ist er auch sehr aufmerksam, sehr achtsam auf seine Seele und sagt, habe nun Ruhe, iss, trink und habe guten Mut. Wie modern dieser Ansatz der Selbstbespiegelung ist, möchte ich mit einem Anschauungsobjekt verdeutlichen. So, ich muss gucken, dass da gar kein Wasser mehr drin ist. Sonst bepütschere ich mich hier. Ja, also, das ist eine sogenannte Heldentasse. Ich bin kein Held, aber meine Frau ist ein Held. Ein Held, dem sowas zukommt. Ihr seht da drauf, das ist relativ gut zu sehen, eine 10. Nämlich, die gibt es, wenn man 10-mal Blut gespendet hat, bekommt man oder bekam man eine Heldentasse. Und da ist von der deutschen Autorin und Musikerin Julia Engelmann ein Zitat drauf. Und wir sehen, das seht ihr jetzt nicht, zwei Engel, die über der Skyline einer Stadt schweben im Nachthimmel und sich gegenseitig versichern, lass mal an uns selber glauben. Lass mal an uns selber glauben. Das ist ein Zitat von Julia Engelmann. Lass mal an uns selber glauben. Ja, lass mal an uns selber glauben. Ja, das klingt tatsächlich ein Stück weit spirituell, das hat also so einen religiösen Beiklang, das geht ja schließlich um den Glauben, hier wird der Glaube, es wird aufgerufen zum Glauben. Der Inhalt des Glaubens ist dann allerdings derjenige, der sich auffordert selbst, lass mal an uns selber glauben. Abgesehen davon, dass man über das Deutsch hier streiten kann, wie gelungen es ist, aber das ist bei solchen Sprechtexten oft so, ist das ja die Frage, was ist das für eine Botschaft? Lass mal an uns selber glauben. Das ist so ein bisschen dieses, wir schaffen das. Da ist immer noch ein Wir drin. Oder noch schlimmer, das kriege ich alleine hin. oder im Blick auf das, was man genießen kann, was man hat, das habe ich mir alles selbst verdient. Das ist eine beinahe religiöse Selbstüberschätzung des Menschen. Wer nur an sich selbst glaubt, der kann sich auch nur bei sich selbst bedanken. Also wenn ich so lebe, lass mal an uns selber glauben, dann muss ich am Ende für alles mir auf die Schulter klopfen und sagen, hast du gut gemacht, Kai-Uwe, klasse. Das hast du dir auch verdient, dass es dir so gut geht, toll, toller Hecht. Ja, und das ist so wie bei diesem reichen Kornbauer. Ich will zu meiner Seele, gemeint ist zu mir selbst, sagen, liebe Seele, in diesem Falle würde ich sagen, lieber Kai-Uwe, gönn dir Ruhe oder gar den Ruhestand von dem alt gewordenen Kollegen Berthold Ball. Das bin ich letzten Sonntag darauf angesprochen worden, weil ich ja nun da war. Bist du etwa schon im Ruhestand? Ja, fand ich ganz süß. Also das kann man sich gönnen. Man gönnt sich den Ruhestand, man gönnt es sich, zur Ruhe zu kommen. Iss, trink und genieß dein Leben. Doch viele kennen die Geschichte und wissen auch, dass am Ende des Gleichnisses Jesus demjenigen, dem reichen Kornbauer, sagen muss, dumm gelaufen. Und deshalb lese ich uns einmal die Geschichte im vertrauten Lutherdeutsch. Und ich möchte sie auch im Zusammenhang lesen. Gleichnisse haben ja immer einen Zusammenhang, das heißt, es gibt immer einen Anlass, zu dem Jesus dieses Gleichnis erzählt hat. Und das beginnt mit Vers 13 im 12. Kapitel des Lukas-Evangeliums. Es sprach einer aus dem Volk zu ihm, also zu Jesus: Meister, sag meinem Bruder, dass er mit mir das Erbe teile. Jesus aber sprach zu ihm: Mensch, wer hat mich zum Richter oder Schlichter über euch gesetzt? Und er sprach zu ihnen, das sind jetzt wieder alle: Seht zu und hütet euch vor aller Habgier, denn niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Und dazu erzählt er jetzt folgendes Gleichnis. Und er sagte ihnen dazu ein Gleichnis und sprach: Es war ein reicher Mensch, dessen Land hatte gut getragen. Und er dachte bei sich selbst und sprach: Was soll ich tun? Ich habe nichts, wohin ich meine Früchte sammle. Und sprach: Das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und will darin sammeln all mein Korn und meine Güter. Und will sagen zu meiner Seele: Liebe Seele, du hast einen großen Vorrat für viele Jahre. Habe nun Ruhe, iss, trink und habe guten Mut. Aber Gott sprach zu ihm: Du Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und wem wird dann gehören, was du bereitet hast? So geht es dem, der sich Schätze sammelt und ist nicht reich bei Gott. Ausgangspunkt für dieses Gleichnis ist also eine Erbstreitigkeit. Und die Erbstreitigkeit nimmt Jesus zum Anlass, vor der Habgier zu warnen. Man könnte ja zunächst einmal fragen, warum reagiert Jesus hier so schroff und so abweisend? Es war damals durchaus üblich, sich in einem Erbstreitfall an einen neutralen, an einen weisen Rabbi zu wenden. Und dieser unbestechliche Wanderrabbi Jesus von Nazareth, der kam dem sich übervorteilt fühlten Bruder doch wie gerufen. Doch Jesus scheint nicht einmal seine Geschichte anhören zu wollen. Stattdessen nutzt er diese Anfrage, um einmal mehr vor Geldgier und Habgier zu warnen. Und zwar vor jeder Art davon. Dazu dient dieses Gleichnis vom reichen Kornbauer. Es ist das Negativbeispiel, was Habgier mit einem eigentlich klugen Menschen macht. Er macht sich zum Narren vor Gott. Klar ist, der reiche Kornbauer, so Luther, ist ja menschlich gesehen sehr klug. Der ist weise, der denkt voraus, der ist vorausschauend in seinen Planen. Er ist ökonomisch schlau und er ist dabei auch aufmerksam. Also er ist gar nicht so ein Geldgieriger, also mehr, sondern das, was er hat, will er klug bevorraten und denkt dabei sogar an sich und seine Seele. Aber man könnte sagen, er hat die Rechnung ohne den Wert gemacht. Gott rechnet mit ihm an. In Gottes Augen ist es Luther ein Narr, andere Übersetzung ein Tor oder moderne Übersetzung schlicht ein Dummkopf. Also er ist menschlich gesehen ganz schlau in dem, was er tut, aber vor Gott gesehen ist er doch dumm. Und dann heißt es, so geht es jedem, der sich Schätze sammelt und ist nicht reich bei Gott. Hier wird deutlich, dass wir mit unserem Leben eine Verantwortung haben. Wir haben eine Verantwortung für die Menschen, mit denen wir zusammenleben. Wir haben aber eben auch eine Verantwortung vor unserem Schöpfer, vor dem, der seinen, wir haben das in Psalm 104 gelesen, der seinem Odem, seinen Lebensatem in uns hineingegeben hat. Und dieser göttliche Lebensatem ist ein Geschenk. Unser Leben ist ein Geschenk. Und mit unserem Leben sind wir verantwortlich vor unserem Schöpfer, vor Gott. Und damit sind wir auch verantwortlich für das, was wir mit unseren Gaben und Gütern tun. Und daraus ergibt sich die Frage, die Jesus, wenn wir das Neue Testament und die Evangelien kennen, häufiger mal stellt, die Frage nämlich, wie man reich bei Gott wird. Also was macht einen eigentlich reich bei Gott? Die 12 Jünger, die 12 Apostel, die Jesus gefolgt sind, die haben sozusagen ein Reichtum bei Gott erworben, indem sie den Ruf gehört haben, ihm nachgefolgt sind. Und die haben ja wirklich alles hinter sich gelassen und fragen dann auch einmal, was wird uns dafür? Und Jesus sagt ihnen, seid unbesorgt, sozusagen euer Vater im Himmel, der weiß, was ihr braucht und wird euch versorgen. Und darum bitten wir ja auch, wenn wir das Vaterunser bitten. Und ich glaube, es ist kein Zufall, dass diese Bitte nach dem täglich Brot, unser täglich Brot gib uns heute, dass sie noch kommt, bevor es um die Vergebung geht und bevor es um Versuchung geht, fängt das an. Das sind also all das, was wir zum täglichen Leben brauchen, dürfen wir natürlich in einem Bittgebet vor Gott bringen, in der Erwartung, dass er darum weiß und dass er uns versorgen möchte. Und dann nimmt aber das Vaterunser das andere in den Blick und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Er weiß, dass, ob das Erbstreitigkeiten sind oder andere Dinge, dass wir Menschen im Miteinander immer wieder uns reiben und auch aneinander schuldig werden und von der Vergebung leben. Und ich glaube, dieses Geschenk der Klärung der Beziehung, das ist bei den Menschen, die nur an sich selber glauben, ganz schwierig. Wenn ich an mich selber glaube, dann ist es wichtig, dass ich sozusagen mein Image behalte, dass ich mein Gesicht wahre, dass ich gesichtswahrend unterwegs bin, dass ich mich eben nicht demütigen muss und irgendwo mal eingestehe, dass ich schwach bin oder gar, dass ich schuldig geworden bin an jemand anders, sondern dann werde ich immer gute Gründe finden, warum das so und nicht anders ging und mich eher entschuldigen bei mir selbst, als dass ich vor jemand anderes um Entschuldigung bitte. Und wir werden ja gleich miteinander noch das Abendmahl feiern. Erster Sonntag im Monat, passt ja auch ganz gut zum Thema Dankbarkeit. Und da sind wir für das dankbar, was uns reich macht vor Gott. Das ist nämlich nichts, was wir selbst sozusagen leisten. Das ist nicht etwas, was wir an Gütern erwerben. Es ist auch nicht die Kollekte, es ist auch nicht das Erntedankopfer, was wir geben, was uns reich macht vor Gott, sondern es ist die Tatsache, dass wir uns die Vergebung gefallen lassen, dass wir es uns schenken lassen, dass er seinen Sohn Jesus Christus am Kreuz auch für uns gegeben hat, dass Jesus ans Kreuz gegangen ist und das, was uns von Gott trennt, mit ans Kreuz getragen hat und damit fortgenommen hat. Wenn wir um Vergebung bitten, dann dürfen wir das glauben. Die Bibel sagt mal in den tiefsten Tiefen des Meeres, an anderer Stelle sagt sie, ihr seid wie mit weißer Kleidung überkleidet. Wir hatten das vor einem Monat in unserem Taufgottesdienst symbolisch mit den weißen Kleidern. Das dürfen wir annehmen. Das dürfen wir annehmen und dafür können wir immer wieder dankbar sein. Und dann können wir auch dankbar sein für die Gaben, die er uns anvertraut. Und wir dürfen auch dankbar sein für die Kräfte, die er uns schenkt. Wir dürfen dankbar sein, wenn er uns Weisheit und Verstand gibt, die Dinge zu bevorraten und uns sozusagen in einer guten Art und Weise die Life-Work-Balance zu bewahren in unserem Leben, also uns nicht kaputt zu machen und erst recht nicht aus Habgier. In diesem Sinne wünsche ich uns einen gesegneten Erntedank und lade gleich ein, dass wir uns miteinander an das erinnern, was unser Herr Jesus Christus für uns getan hat und dafür dankbar sind. Amen.